Freude und Frieden, das wünschen wir uns doch, oder? Das ist doch eigentlich das, was wir gerne in unserem Leben haben wollen. Oder würde jemand gerne auf eins von beiden verzichten? Wie kommen wir dahin? Vor allen Dingen als Gemeinde. Also ich muss sagen, bei der Predigtvorbereitung, ich hatte einen bestimmten Punkt im Kopf und wusste, Paulus sagt dazu was, nämlich in diesem Text. Und deshalb habe ich den Text ausgewählt und dann habe ich den gelesen und habe da so durchgeguckt. Und dann habe ich gemerkt, da stecken ganz viele, ja, ich hätte beinahe gesagt Spruchkartenverse drin, so Verse, die man auswendig kann oder ich jedenfalls auswendig kann. Aber ehrlich, wenn ihr mich gefragt hättet, in welchem Zusammenhang stehen die denn? Da hätte ich passen müssen, trotz Theologiestudium und 30 Jahren Dienst, da hätte ich passen müssen an der Stelle. Und ich habe gemerkt, die stehen in einem ganz bestimmten Zusammenhang und um den soll es heute gehen. Es ist eine Fortsetzung der letzten Predigt, aber die ist ja jetzt schon eine Weile her. Von daher, die wichtigsten Punkte werde ich wiederholen und ansonsten dann die Fortsetzung. Dann lasst uns lesen. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Zerstört nicht um der Speise willen Gottes Werk. Es ist zwar alles rein, aber es ist nicht gut für den, der es isst, mit schlechtem Gewissen. Es ist besser, du isst kein Fleisch und trinkst keinen Wein und tust nichts, woran dein Bruder Anstoß nimmt. Den Glauben, den du hast, habe für dich selbst vor Gott. Selig ist, der sich selbst nicht verurteilen muss in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt und dennoch isst, der ist schon verurteilt, denn es kommt nicht aus dem Glauben. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Wir aber, die wir stark sind, sollen Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nichts an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber, der Geduld und des Trostes, gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben ist. Die Heiden aber sollen Gott die Ehre geben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk. Und wiederum, lobt den Herrn alle Heiden und preisen sollen ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und der wird aufstehen zu herrschen über die Völker, auf den werden die Völker hoffen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber es ist zwar alles rein, und das hatte Paulus ja in dem Kapitel vorher, das hatten wir in der letzten Predigt ausgeführt ein Stück weit. Die Beispiele hier waren ja, was darf ich essen, was darf ich nicht essen als Christ? Darf ich Fleisch essen, das vorher einem Götzen geopfert worden ist? Viele haben gesagt, nee, das geht nicht. Damit nehme ich ja quasi nachträglich noch an diesem Götzendienst teil. Und andere haben gesagt, wieso? Fleisch, und dazu gehört auch Paulus selber, Fleisch ist Fleisch und es schmeckt. Ja, und ich esse es mit Danksagung und es kann und wird mich nicht schädigen. Damit hatten wir also zwei Einstellungen in einer Gemeinde, in einem Umfeld. Und ich denke, ihr könnt euch lebhaft vorstellen, was dann passiert ist. Deswegen schreibt Paulus in dem Text davor, ihr, die ihr stark seid, verachtet die nicht, die schwach sind. Ach, die armen Vegetarier, die haben halt Angst, dass ihnen irgendwas passiert, wenn sie jetzt von diesem Fleisch essen. Und die wiederum, die nehmen am Götzendienst teil, indem sie von diesem Fleisch essen, richten also die anderen. Andere Themen, selbes Problem. Hat es durch die ganze Kirchengeschichte gegeben. Letztendlich haben wir es ja jetzt mit Corona wieder genauso. Die einen werfen uns vor, wir würden uns beugen der Obrigkeit hier und würden also eben die Dinge nicht tun, die Gott von uns will, dass wir zu seiner Ehre gemeinsam singen und so weiter und sagen also und richten eigentlich ein Stück weit und sagen, ihr müsstet aufstehen dagegen, ihr müsstet euch dagegen wehren, dass ihr euch dem beugt, ist falsch. Und andere sind so weit und sagen, also Corona kann uns überhaupt nichts und wir machen alles. Und wieder andere, ja, wie du eben schon gesagt hast, die trauen sich überhaupt nicht mehr in den Gottesdienst. Und auch Christen, die also sagen, ist es überhaupt richtig, dass wir Gottesdienste machen? Selbst in unserem Verband machen nicht alle das Gleiche wie wir. Oder die Westfälische Landeskirche macht so gut wie nichts mehr. Ja, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und dahinter stehen zum Teil praktische Erwägungen, zum Teil geistliche Erwägungen, ganz unterschiedlich. Und die Gefahr, dass man die einen, die anderen verachten, die wiederum die anderen richten, die ist ganz, ganz groß, dass hier Gemeinschaft unter Geschwistern leidet, weil man die Dinge unterschiedlich gewichtet, unterschiedlich wertet und entsprechend auch unterschiedlich damit umgeht. Andere Themen, ja, noch zu meiner Kindheit, Jugendzeit, war die Frage, was darf ein Christ, was darf ein Christ nicht, darf ein Christ in die Disco? Dann, ich bin ja im Blauen Kreuz aufgewachsen mit Alkohol, darf ein Christ überhaupt Alkohol trinken? Ist auch bei Russlanddeutschen ein ganz großes Thema und so weiter. Die Themen ändern sich, das Grundproblem bleibt. Wie gehen wir mit jemandem um, der an bestimmten Punkten zu anderen Erkenntnissen kommt als ich? Ja, und meistens sagen wir das ja nicht so diplomatisch wie ich gerade, sondern der andere baut Mist. Ich habe natürlich recht. Ja, in einer gewissen Weise ist es ja auch so. Ich bin ja erstmal davon überzeugt, was ich hier sage zum Beispiel. Ich sage ja hier nichts, wo ich von vornherein denke, das ist Blödsinn. Und wenn jetzt jemand von euch zu einer anderen Erkenntnis kommt, ja natürlich stellt das mich auch in Frage. Ja, und darauf reagieren Leute sehr unterschiedlich, weil, also wenn sie in Frage gestellt werden, der eine oder andere auch mal, indem er zurückschießt oder überhaupt erst mal schießt. Da muss der andere ja noch gar nicht geschossen haben. Und deswegen ist dieser Text hier unglaublich relevant für uns heute. Wie gehen wir damit um? Und ich habe ja schon beim letzten Mal, machen wir erst mal weiter. Genau, das ist Sünde. Was aber nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Ich habe vorhin die Frage gestellt, was darf ein Christ, was darf ein Christ nicht? Und hier heißt es ganz klar, was nicht aus dem Glauben geschieht. Jetzt gibt es natürlich in der Bibel Themen, die sind ganz klar geregelt. Da sind ganz klare Ordnungen gegeben, von denen rede ich hier nicht. Ich rede hier von Fragen wie zum Beispiel die Speisen oder anderes, wo wir tatsächlich unterschiedliche Aussagen treffen können oder auch jetzt, wie wir mit Corona umgehen als Gemeinde. Dazu steht nichts in der Bibel. Das sage ich jetzt mal hier so steil. Ich meine, ich weiß, es gibt Leute, die schon das wieder anders sehen. Aber ich sage mal, dazu steht erstmal nichts in der Bibel. Ja, da ist auf der einen Seite, ihr sollt der Obrigkeit untertan sein, auf der anderen Seite, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und dazwischen ist ein weites Feld, in dem wir uns bewegen dürfen, aber in dem wir unsere Entscheidungen selber treffen müssen. Das ist nun mal so. Und in diesem weiten Feld kann man zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Aber wenn du bei einer Sache ein schlechtes Gewissen hast, dann solltest du es lassen. Ja, das ist eigentlich hier der Punkt. Wenn du das Gefühl hast, du könntest schuldig werden an anderen, indem du sie dann vielleicht ansteckst oder indem du dich nicht an Regeln hältst, dann halt dich an die Regeln oder von mir aus auch noch ein Stück enger. Handle nicht gegen dein Gewissen. Das ist erstmal hier dieser Punkt, der hier steht. Handle nicht gegen dein Gewissen. Du darfst Dinge lassen, die dein Gewissen dir erlaubt, aber du solltest keine Dinge tun, die dein Gewissen dir verbietet. Verstanden? Du darfst Dinge lassen, ja? Also wenn ich die Freiheit habe, jemanden auch zu besuchen oder irgendwo, wo das streng nach Regeln vielleicht grenzwertig oder gar nicht erlaubt ist. Und ich sage aber jetzt, dieser menschliche Kontakt ist wichtiger und ich setze jetzt diese Priorität an dieser Stelle, dann bin ich an dieser Stelle frei, das zu tun vor Gott. Vor dem Gesetzgeber muss ich damit rechnen, dass es Konsequenzen hat. Wohl, aber jetzt kann aber sein, wenn ich aber ein schlechtes Gewissen dabei habe, wenn ich das Gefühl habe, nein, ich darf das nicht, es wäre falsch, dann soll ich es lassen. Ich kann aber die Freiheit auch haben, und ich sage jetzt mal ganz persönlich, ich habe die. Ja, der Friedel weiß, wovon ich rede. wo wir dann zusammengesessen haben und ich einfach sage, das war jetzt aber wichtiger als die Regeln. Und ich habe diese Freiheit. Ich kann es aber auch trotzdem lassen, weil ich sage, es würde zu viel Unruhe bringen, wenn ich das jetzt mache oder irgendwas anderes. Ich kann darauf verzichten, auf mein Recht. Und dann kommt dieser nächste Schritt. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle. Hier geht es also nicht um Gefallsucht. Ja, also ich rede den anderen nach dem Mund oder so, sondern hier geht es darum, dass ich den anderen nicht in Versuchung bringe, gegen sein Gewissen zu handeln. Ich habe jetzt eine große Freiheit an einer bestimmten Stelle. Und ich weiß aber, der andere hat sie nicht. Und jetzt mache ich es trotzdem. Also damals, bleiben wir mal bei dem Beispiel von damit, dann trete ich keinem auf die Füße, weil das Problem haben wir heute nicht mehr. Ich habe die Freiheit, dieses Fleisch zu essen. Also Paulus sagt das ja, ich habe diese Freiheit. Jetzt sitzt aber einer in der Gemeinde, der die Freiheit innerlich nicht hat. Und jetzt sieht er aber, der Paulus isst. Und dann kann ich doch auch essen, oder? Und Paulus sagt, wenn der isst, dann ist es ihm Sünde. Und wenn der meinetwegen isst, dann bin ich schuld, dass der gesündigt hat. Das ist steil. Ne? Und das ist jetzt ein ganz, ganz haariger Punkt, aber ein wichtiger Punkt. Paulus lädt uns, die wir vielleicht eine größere Freiheit haben, ein, auf unsere Freiheit in bestimmten Situationen zu verzichten, um des Nächsten willen, der diese innere Freiheit nicht hat, und der das dann machen würde, weil ich es ja halt auch mache, aber eigentlich ein schlechtes Gewissen dabei hat und dadurch schuldig wird. Und das heißt, ich muss Verantwortung wahrnehmen, auch für die, die schwächer sind. Ganz, ganz blödes Beispiel. In meiner ersten Stelle habe ich irgendwann, kann sein, das habe ich sicher schon mal erzählt, weil das war für mich ein Schlüsselerlebnis genau zu diesem Punkt und kommt also wahrscheinlich jedes Mal, wenn ich über dieses Thema rede. Ich hatte einen teuren Pullover an, ein richtig teures Teil, war so teuer wie ein ganzer Anzug. Jetzt geht er langsam kaputt nach 30 Jahren. Aber war also mein bestes Kleidungsstück und das habe ich zur Adventfeier angezogen und kein Jackett. Und dann kommt doch nachher jemand zu mir, beziehungsweise wir haben irgendwas praktisch gemacht im Saal und dann sagt er mir, also wenn du da vorne ohne Jackett stehst, kann ich dir nicht zuhören. Mein erster Gedanke war, wieso viel zum Thema verachtet nicht. Ja, ihr, die ihr freier seid, verachtet den nicht, der da enger ist. Also da bin ich schon mal schuldig geworden, nicht indem ich kein Jackett getragen habe, sondern indem ich den anderen verachtet habe, in dem Moment, muss ich ganz ehrlich zugeben. Habe ich auch um Vergebung gebeten, später. Aber dann habe ich mir überlegt, was will ich denn? Ich möchte doch, dass die Leute zuhören können. Ich möchte doch, dass die Leute offen sind. Und wenn ich dadurch, dass ich ein Jackett trage, dazu beitragen kann, dass dieser Mensch mir besser zuhören kann, na, dann tue ich das doch. Heute trage ich die Dinger sogar gerne. In bestimmten Umständen, da stört mich das überhaupt nicht mehr. Aber das war damals dieser Punkt, wo ich kapiert habe, ja, damals war mein Stil anders. Ich hätte darauf verzichtet, ich konnte gut darauf verzichten. Aber wenn ich da mit den Geschwistern dienen kann, was soll's? Dann mache ich das doch. Ja, mal nicht ganz anders. Der will mich zwingen, was zu machen und was weiß ich, ich hätte da sonst wie rebellieren können. Und ich bin heute noch der Meinung, auch zu Recht, denn wer sich so an Äußerlichkeiten hochzieht, muss auch was lernen. Ja, also, aber das war damals keine Chance. Nach 9 Jahren stand dieser Mensch mal vorne, hat moderiert in einer Strickjacke. Ich habe ja innerlich... Äußerlich bin ich natürlich schön ruhig geblieben. Aber 9 Jahre hat es gebraucht, bis er tatsächlich an der Stelle mal ein bisschen lockerer werden konnte. Und hätte ich damals am Anfang den Aufstand geprobt, vielleicht hätte ich mich sogar durchgesetzt, vielleicht auch nicht. Aber ich hätte den Menschen verloren. Und das ist genau das, worum es hier geht. Dass ich aus Liebe zum Nächsten auch darauf verzichten kann, meine Freiheit auszuleben. Ich bin heute noch nicht davon überzeugt, dass die Vollmacht meiner Predigt daran hängt, ob ich ein Jackett trage oder nicht. Ja, aber an meiner Liebe zu den Menschen könnte schon was liegen. Und es kann sich auch ausdrücken, dass ich mich kleidungsmäßig, und das ist dann eine Frage, das ist dann situationsabhängig. Ich habe dann umgekehrt einmal, da hatten wir abends eine Veranstaltung und ich musste da mit dem schwarzen Anzug erscheinen. Und vorher hatten wir noch Jungscha und dann bin ich zur Jungscha im schwarzen Anzug. Die kannten mich, das war derselbe Typ, der da saß. Aber plötzlich musste ich erstmal eine Hemmschwelle überwinden. Da habe ich auch was gelernt, ja. Da war es jetzt andersrum. Ne? Also dadurch, dass ich jetzt so ausgesprochen formal angezogen war, habe ich eine Hemmschwelle aufgebaut, anstatt sie abzubauen. Ja, es kommt also immer darauf an, wo ich mich gerade auch bewege. Und das kann lächerlich sein. Also so Leute in meinem Alter, die dann meinen, sie müssten rumlaufen wie ein Teenager, das kann auch schon mal lächerlich. Also es gibt Typen, die können das und da ist das authentisch. Da ist das dann auch okay. Aber es könnte auch lächerlich werden. Ja, muss man auch gucken, ganz vorsichtig gucken, wo ist die Grenze? Was ist authentisch, was nicht? Aber wirklich in diesen Dingen dient einander. Und deswegen in diesem Zusammenhang steht dieser Satz, den wir sicher alle kennen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Oder hat den Satz jemand gerade zum ersten Mal gehört? Ja, das ist so was, was wir kennen. War, glaube ich, auch mal Jahreslosung. Aber das ist genau der Zusammenhang. Ich möchte dich annehmen. Du triffst andere Entscheidungen als ich. Ich hoffe doch, dass wir das zum Beispiel mit unseren Kindern machen. Natürlich treffen die unter Umständen irgendwann Entscheidungen, die uns nicht gefallen. Also wer schon etwas ältere Kinder hat, der weiß das. Wer selber Kind ist, ist jemand hier Kind seiner Eltern? Ja, die meisten doch. Habt ihr immer die Entscheidungen getroffen, die eure Eltern sich gewünscht hätten? Und ich hoffe inständig, dass eure Eltern euch trotzdem als Kinder lieb gehabt haben. Ich weiß, es gibt Fälle, wo es anders ist. Ja, das ist traurig und das ist schlimm. Aber für den himmlischen Vater ist es so, ich kann eine Entscheidung, was habe ich schon Entscheidungen getroffen, die den geärgert haben? Und er hat mich immer noch nicht rausgeschmissen. Und hier ist dieses auch, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. Ja, es mag mich ärgern, wie der eine oder andere entscheidet. Und da muss ich mich irgendwie dazu stellen, ich muss irgendwie damit umgehen, aber ich sollte ihn nicht richten oder verachten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist hier der Zusammenhang. Und das hat Folgen. Man könnte ja im Moment sagen, wie kommt Paulus jetzt auf einmal darauf? Ja, naja, okay. Wie kommt Paulus jetzt darauf, plötzlich die Heiden ins Gespräch zu bringen? Aber ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist. Wenn wir es hinbekommen, das zu leben, dann sind wir attraktiv für Außenstehende. Und die kriegen das mit. Wenn die mitkriegen, dass wir diese Liebe untereinander leben, dass wir diese gegenseitige Achtung untereinander leben, dann macht uns das attraktiv für die, die draußen sind. Weil die spüren, Die brauchen nur hier vorbeizulaufen, zu gucken, wie wir draußen miteinander reden. Leute, die irgendwo, irgendwie mit uns Kontakt haben, die spüren ganz schnell, wie die Atmosphäre ist. Und die Atmosphäre ist geprägt genau davon. Nehmen wir einander an oder guckt jeder, wie macht der das, wie macht der das? Hält der sich an die Regeln, hält der sich an die Regeln? Und es ist so eine trübe Stimmung. Die Heiden sollen Gott die Ehre geben um der Barmherzigkeit willen, in Klammern, die bei euch gelebt wird. Denn die Heiden sehen die Barmherzigkeit Gottes erstmal nicht. Die sehen, wie wir miteinander umgehen. Und jetzt ist die Frage, ist das einladend, was sie dann sehen, oder eher nicht? Werden wir vielleicht auch zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen. Aber ich glaube, an diesem Punkt sind wir immer noch lernfähig, egal wo wir sind. Weil das ist ein ständiger Prozess. Ich habe das ja auch bis jetzt relativ einfach dargestellt. So schwarz-weiß, ja. Also es gibt die Regeln, die klar sind und die von der Bibel her fest sind. Es gibt die Regeln, wo die Bibel uns vielleicht Empfehlungen gibt oder gar nichts sagt. Aber, dickes Aber, das ist ja nicht immer so eindeutig. Allein an dieser Frage könnten wir diskutieren. Ja, welches Thema ist denn in der Bibel klar geregelt? Also natürlich gibt es die Punkte, die klar sind, dass ich keinen umbringe, keinen verleumde und so weiter, da müssen wir nicht diskutieren. Aber es gibt eben auch Themen, wo man durchaus unterschiedlicher Meinung sein kann. Ja, wie ist das mit Sexualität vor der Ehe? Wie ist das mit, war schon, in meiner Jugendzeit war das ein dickes Ding, darf ein Christ zur Bundeswehr gehen? Ja, also wir hatten einen Freund von mir in der Jugend, der war bei der Bundeswehr, weil er ganz bewusst gesagt hat, ich will da von Jesus reden. Und ist da hingegangen. Und eines Tages kam der zur Jugendstunde in Uniform, weil es einfach nicht mehr geschafft hat, nach Hause zu fahren und sich umzuziehen. Ja? Weil er gesagt hat, dann hätte ich gar nicht kommen können. Das war jetzt nicht demonstrativ, um zu provozieren, sondern einfach, der ist vom Dienst sofort in den Jugendkreis gekommen, sonst hätte er gar nicht kommen können. Die Kommentare dazu, ich weiß nicht, ob die aus unseren Reihen waren oder von außen, aber Kommentare dazu konnte er nachher auf seinem Auto lesen, als er wieder rauskam. Waren offenbar nicht alle Leute so richtig glücklich mit. Diese Frage, was geht nicht, das sind wir wieder am Anfang. Oder? Also Rollback, man kann an manchen Punkten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, dann müssen wir drüber reden. Und dazu lade ich auch ein, lasst uns dann gemeinsam miteinander beten. Können wir hoffentlich noch, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind. Und dann lasst uns das prüfen, lasst uns reingucken in die Bibel. Aber unter dieser Voraussetzung, ich nehme dich erstmal an. Und was heißt erstmal, ich nehme dich an. Ich akzeptiere, dass wir Geschwister sind, Kinder eines Vaters. Und unter diesen Voraussetzungen, lasst uns doch jetzt prüfen miteinander. Wie? Und vielleicht kommen wir zu einem gemeinsamen Ergebnis, vielleicht müssen wir am Ende feststellen, ich sage das gerne auf Englisch, weil das so schön rund klingt, we agree to disagree. Wir stimmen darin überein, dass wir nicht übereinstimmen. Auch das kann passieren. Sonst gäbe es nicht so viele Gemeinden. Also manche Gemeindespaltungen sind einfach aufgrund menschlicher Probleme entstanden. Die haben überhaupt nichts Geistliches und auch nichts Theologisches im Hintergrund. Aber es gibt natürlich bestimmte Punkte, wo wir unterschiedlicher Meinung sein können. Ja, Tauffrage. Ja. Ich war ein paar Jahre in der Baptistengemeinde und hatte im Vertrag hatten wir reingeschrieben, dass ich keine Wiedertaufe machen würde. Also ich habe natürlich viele Erwachsene getauft, aber klar vorher gesagt, ich würde niemanden taufen, der schon getauft ist. Ja, und da könnten wir uns mit Sicherheit mit vielen Freikirchlern jetzt fröhlich streiten. Meine Meinung habe ich ja schon ganz am Anfang mal auf der Gemeindefreizeit gesagt. Die Bibel sagt nicht ein Wort über die Taufe der zweiten Generation. Ich habe bis heute nichts gefunden. Auf die Suche gemacht habe ich mich, als unsere Kinder 4 Jahre alt waren. Also 93 sind sie geboren, 97 habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe bis heute nichts gefunden zu dem Thema. Also würde ich das Ding gar nicht so hochhängen. Also eine Gemeindespaltung zu riskieren wegen dieser Frage, ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber ich weiß, dass es hundertfach passiert ist in der Geschichte. Und das waren alles meine Geschwister, die das verzapft haben. Es ist manchmal so, wir kommen manchmal nicht auf einen grünen Zweig. Das wird so sein. Aber können wir trotzdem einander annehmen und das noch auf eine Art und Weise, die für andere so attraktiv ist, dass sie sagen, da will ich dazugehören. Ich meine, dann müssen wir ihnen klar machen, es geht nicht darum, bei uns dazuzugehören, es geht darum, bei Jesus dazuzugehören. Aber Jesus können die Leute nicht sehen, die sehen uns. Und daraus ziehen sie ihre Schlüsse über ein Leben mit Jesus. Und jetzt habt ihr euch vielleicht gefragt, wie bin ich denn da von dem Thema jetzt, von allem, was ich jetzt gesagt habe, eigentlich darauf gekommen, das zum Thema zu machen, Frieden und Freude. Die Antwort ist ganz einfach. Man kann diesen Satz hier, den Vers 13, nämlich auch übersetzen, der Gott der Hoffnung aber wird euch erfüllen mit aller Freude und Frieden im Glauben. Wenn wir das hinbekommen, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat, dann wird der Gott der Hoffnung uns mit dieser Freude und diesem Frieden erfüllen. Dann wird das unter uns lebendig werden. Wer wissen will, wie ich darauf komme, dass man das auch so übersetzen kann, darf mich gerne nachher fragen. Führt jetzt zu weit. Und in diesem Sinne lade ich euch ein, dass wir das einfach üben. Und ganz konkret heißt das für mich, wenn ich sehe, dass da jemand was anderes lebt, als ich für richtig und für gut halte, ist mein erster Schritt, dass ich angefangen für ihn zu beten und auch für das ganze Thema. Immer auch mit der Offenheit, es könnte ja auch sein, dass ich irre. Ist natürlich unwahrscheinlich, aber es könnte ja sein, dass ich irre. Das Zweite, ich möchte den anderen verstehen, warum er diesen Weg geht. Nicht als psychologischer Trick oder als irgendwas anderes. Ich möchte ihn einfach verstehen. Ein Bekannter, der auch Eheseminare hält, hat mal gesagt, definiert, Liebe heißt verstehen wollen und auch verstanden werden wollen. Beides gehört dazu. Liebe heißt verstehen wollen. Ich möchte verstehen, warum du so denkst, warum du so redest, warum du so handelst. Das ist ein interessanter Satz von Thomas Kessner, von unserem Inspektor. Ich weiß nicht mehr die Zahl, ich glaube 90% unserer Theologie ist Biografie. Heißt also, unsere Lebensgeschichte bestimmt, wie wir zu bestimmten theologischen Fragen stehen. Und ganz oft nicht die Bibel. Sollte natürlich nicht so sein, ist aber so. Und zwar bei jedem von uns. Wir können das versuchen, immer wieder an der Bibel zu prüfen, immer wieder an der Bibel zu korrigieren, aber zunächst mal ist es so. Und das heißt auch, meine jetzige Einstellung ist von meiner Lebensgeschichte geprägt, deine aber auch. Und wenn die jetzt unterschiedlich liegen, dann kann das ganz viel helfen, wenn wir voneinander verstehen, warum ticke ich so und du anders. Das kann uns ganz, ganz viel helfen. Und dann gehen wir gemeinsam an die Bibel ran und gucken, was sagt die denn? Was wäre denn, wenn die auf einmal eine dritte Position hat? Wenn wir feststellen, da steht weder das, was ich immer für richtig gehalten habe, noch das, was du für richtig gehalten hast. Wäre ganz interessant, hätten wir beide was gelernt. Also erster Schritt, ich bete für den anderen. Zweiter Schritt, ich möchte verstehen. Dritter Schritt dann, dass wir wirklich gemeinsam an die Bibel rangehen und mal gucken, was steht denn da wirklich. Und in diesem Sinne, lasst uns üben. Denn vollkommen, das behaupte ich jetzt einfach mal, ist keiner von uns auf dieser Strecke. Und wir alle müssen noch dazulernen. Lasst uns beten. Herr, du hast uns diesen Frieden und Freude versprochen, wenn wir das leben, wenn wir so miteinander umgehen, wie du mit uns umgehen willst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da weiterhilfst. Schritt für Schritt, Stück für Stück, dass wir reifen, dass wir wachsen. Und dass wir so miteinander umgehen, dass es wirklich attraktiv ist für die Menschen draußen. Ja, du weißt, wie schwierig das im Augenblick, dass im Moment noch schwieriger ist, Leute auf dich, auf den Glauben anzusprechen, sie zur Gemeinde einzuladen, als das so schon ist. Und umso mehr möchte ich dich bitten, schenke doch, dass wir ein Leben leben, das eine lebende Einladung zu dir ist. Und dass Leute neugierig macht, dass Leute anzieht, und Herr, hilf du uns dazu. Amen.